herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung knapp und einfach erklärt. Diese Folge richtet sich nicht nur an Eltern, die ihre Kinder bereits bindungs- und bedürfnisorientiert erziehen, sondern auch an Tanten, Großeltern, an alle, die sich für dieses Thema interessieren und vielleicht noch wenig Berührungspunkte damit hatten. Vielleicht auch an Väter, die sagen, oh, ich möchte mich nicht ständig von meiner Frau belehren lassen. Es ist ja meistens so eine unangenehme Position, wenn sich vielleicht deine Frau schon ganz viel mit dem Thema beschäftigt hat und du dann das Gefühl hast, ständig berichtigt zu werden in deinem Erziehungsverhalten, dann ist diese Folge vielleicht eine gute Orientierung für dich. Ich bin promovierte Pädagogin und habe 7 Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet, im Bereich der Schulpsychologie auch mit verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet oder die besondere Bedürfnisse mitbringen, habe mit verhaltensauffälligen Jugendlichen als Honorarkraft in der Mittelschule gearbeitet und als musikalische Früherziehung in Krippen und in Kitas. Das heißt, ich habe immer, wenn ich ein Beispiel nenne oder auch wenn ich tatsächlich über dieses Thema spreche, ein Kind vor Augen und möchte deswegen auch, dass diese Folge so praxisnah wie möglich für dich wird, damit du das Thema relativ schnell verstehen kannst. Es gibt so ein paar wichtige Grundprinzipien der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, die möchte ich erstmal nennen. Allerdings gleich vorab, ich bin da vielleicht als Pädagogin so ein bisschen allein auf weiter Flur, denn ich bin der Meinung, dass die bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung auch häufig missverstanden wird und dass viele Eltern diese Form von Erziehung so leben, dass sie sich selbst dabei vergessen und auch ihre eigenen Grenzen komplett vergessen. Und da bin ich tatsächlich anderer Meinung, das werdet ihr auch in der Folge hören, denn mir ist auch ganz wichtig, dass Kinder lernen, die Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren, dass sie natürlich auch lernen, ihre Bedürfnisse manchmal auch zum Wohl der Gruppe zurückzustellen und dass ich gleichzeitig natürlich sehr stark werden will. Das ist auch das, womit ich mich in meiner Forschungszeit als Wissenschaftlerin vor meiner Zeit als Lehrkraft intensiv beschäftigt habe, was brauchen Kinder, um stark zu werden. Und dazu gehört eben nicht nur, dass sie natürlich liebevoll betüttelt werden und ganz viel Liebe bekommen, das ist das Wichtigste. Nur dazu gehört auch liebevolle Führung, klare Grenzen, dass die Eltern auch genau wissen, wo sie stehen. Und mir ist zum Beispiel auch total wichtig, dass Kinder leistungsbereit werden. Das ist auch so ein Phänomen, dass ich so den Eindruck habe, Kindern wird wahnsinnig viel abgenommen, es werden sehr viele Steine aus dem Weg geräumt und genau das macht sie ja extrem stark, wenn sie einfach mithelfen lernen, wenn sie auch lernen, dass Leisten Spaß machen kann. Und deswegen möchte ich auch in der Folge auf dieses Thema eingehen, weil ich mich da auch manchmal so ein bisschen unterscheide von den Meinungen anderer Pädagogen und Pädagoginnen. Das ist einfach so ein bisschen das, was ich aus dieser ganzen Zeit mit so vielen unterschiedlichen Kindern mitgenommen habe, dass genau das Kinder auch stark macht. Und das geht eben auch auf eine liebevolle und respektvolle Art und Weise. Los geht's mit den wichtigsten Grundideen. Grundsätzlich heißt bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung, wir schauen beim Kind nicht auf das Verhalten und versuchen am Kind rumzudoktern, so nach dem Motto, verhalte dich anders, sondern wir gucken immer, was für ein Bedürfnis versteckt sich denn hinter dem Verhalten. Also gesetzt im Fall, das Kind möchte beim Abendessen nicht sitzen bleiben und wissen wir, okay, das ist vielleicht total aufgedreht, freut sich, dass jetzt zum Beispiel Papa oder Mama abends nach Hause gekommen sind, braucht vielleicht eher Kuscheln und Verbindung oder möchte vielleicht spielen oder hat einen großen Bewegungsdrang und schon bin ich eher in einer liebevollen Haltung und denke nicht, warum kann mein Kind beim Essen nicht sitzen bleiben, sondern ich weiß sofort, okay, da verbirgt sich ein kindliches Bedürfnis dahinter. Und das ist eigentlich schon die Basis von allem, denn wenn du verstehst, dass Kinder ja noch kein ausgereiftes Gehirn haben, dann hilft es dir wahnsinnig, liebevoller und weicher, geduldiger mit einem Kind zu sein. Denn oft ist es so, dass viel zu viel von Kindern erwartet wird. Also wenn man selbst als Kind ja auch oft funktionieren musste, erwartet man vom eigenen Kind auch, dass es funktioniert. Und so ist es eben früher gewesen. Nur da war es halt auch so, dass mit viel Angst und Druck und Zwang erzogen wurde. Und heute richtet man den Blick ja eher auf die Beziehung. Und dann ist es halt so, dass Kinder eher ihren Bedürfnissen nachgehen. Und zum Beispiel beim Abendessen dann anfangen zu zappeln, wenn sie in Bewegungsdrang haben oder vielleicht Quatsch machen, wenn sie eigentlich mit ihrem Papa oder ihrer Mama Quatsch machen wollen und nach Verbindung suchen. Da hilft es dann oft, wenn man das Kind kurz auf den Schoß nimmt und schon ist es eigentlich wieder gut. Das heißt, das Verhalten stoppt oft, wenn das dahinterliegende Bedürfnis erfüllt wird. Das ist total spannend. Und das Verhalten wird oft stärker, wenn man versucht, ein Kind zu reglementieren und sagt zum Beispiel, hör auf zu zappeln oder lass das jetzt. Das habt ihr sicher auch schon gemerkt, dass das Verhalten dann eher noch schlimmer wird. Das heißt, eigentlich bringt es oft auch gar nichts, ein Kind zu berichtigen oder zu belehren, sondern es ist viel, viel besser zu gucken, was für ein Bedürfnis steht dahinter und das zu erfüllen. So, das klingt jetzt erstmal total einfach in der Praxis, natürlich oft schwer umsetzbar. Nur möchte ich, dass du das erstmal verstanden hast. Schau hinter das Verhalten, welches unerfüllte Bedürfnis versteckt sich dahinter. Ist es Bewegung? Oft ist es auch Verbindung. Gerade wenn die Kinder so Quatsch machen, überdreht sind, suchen die einfach oft nach einer Umarmung oder wollen gefangen werden oder wollen ein Spiel draus machen. Denn Kinder leben in ihrer eigenen Welt und haben noch kein ausgereiftes Gehirn. Und das ist was wahnsinnig geduldig macht und auch wahnsinnig in der liebevollen inneren Haltung dazu beiträgt, dass wir Kinder viel respektvoller behandeln. Genau. So, nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass wir Kindern Werte vermitteln. Nur das Problem ist, dass wir das erst so ungefähr ab 4 bis 5 Jahren tun können. Davor können wir das vorleben, aber wir brauchen einem 2-jährigen Kind noch nicht erklären, was da jetzt alles passiert, weil das Kind es noch überhaupt nicht versteht. Ja, also wenn wir zum 2-jährigen Kind zum Beispiel sagen, du musst jetzt beim Essen sitzen bleiben, weil wir machen das so, dann kann das Kind es noch überhaupt nicht greifen. Das heißt, Gespräche über Werte machen eigentlich erst so ab 4 bis 5 Jahren Sinn und davor ist es wichtig, gut vorzuleben. Und das finde ich auch ganz spannend. Kinder lernen durch das Vorbild natürlich am besten. Das heißt, wenn wir nicht respektvoll mit Kindern umgehen, gehen sie auch nicht respektvoll mit uns um. Und das ist eben das Spannende. Sie gehen vielleicht dann respektvoll mit uns um, allerdings nur aus Angst, wieder bestraft zu werden. Und das soll ja nicht das Ziel sein, sondern wir müssen uns immer das Ziel vor Augen halten, dass Kinder später stark werden, dass sie ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln. Und das können sie nur, wenn wir sie ohne Angst erziehen. Also wir halten fest, einmal durch das Vorbild so ungefähr bis 4 Jahre und dann zusätzlich durch Gespräche. Gesetzt dem Fall, dein Kind hat mit 4 bis 5 Jahren das Geschwisterchen geschlagen, nimmst du dir danach Zeit, wenn es sich beruhigt hat und wieder aufnahmefähig ist, mit ihm drüber zu sprechen und zu sagen, du warst total wütend. Wütend sein ist okay, nur wir brauchen nächstes Mal einen anderen Weg, denn wir streiten, ohne dass wir jemanden schlagen. Ja, oder wir lösen Konflikte, ohne zu schlagen, ohne zu schimpfen, weil viele Kinder ja auch Schimpfwörter zum Beispiel benutzen. Und das allein hilft schon mal, dass wir auch geduldiger mit Kindern sind, die gerade so, sage ich mal, noch im Kleinkindalter sind, von denen oft viel zu viel erwartet wird. Also ich habe zum Beispiel auch oft in Beratungen Eltern, die sagen, ja, mein Kind bleibt auf der Straße nicht stehen, obwohl ich Stopp rufe und das hört einfach nicht auf mich. Und dann sage ich, ja, weil es noch nicht auf euch hören kann. Also auch das ist oft so. Es gibt zwar Kinder, die hören da super, nur das kommt auch wieder voll aufs Kind an. Und viele Kinder sind dann einfach im Straßenverkehr aufgeregt, bleiben dann vielleicht mit ihrem Laufrad nicht stehen. Das machen die nicht, weil sie böswillig irgendwie was provozieren wollen oder weil sie nicht hören wollen, sondern weil sie es in dem Moment einfach noch nicht können von ihrer Hirnreife. Und das ist auch für viele ganz wichtig, Kleinkinder gerade so bis 4 bis 5 Jahren und auch darüber hinaus noch, Kinder im Schulalter werden oft total überschätzt. Und da wäre es dann wichtig, wenn ich jetzt weiß, mein Kind kann noch nicht hören, dass das Laufrad einfach zu Hause bleibt und man einen anderen Weg findet, dann von A nach B zu kommen. Ganz wichtig ist, dass also immer Beziehung vor Erziehung steht. Ja, weil oft ist es so, ein Kind wird berichtigt und belehrt und den ganzen Tag hört das Kind Nein und mach's anders und mach's so. Und dadurch leidet eigentlich die Beziehung, diese Eltern-Kind-Beziehung, und das Kind kann nicht wirklich etwas lernen, sondern es lernt nur, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich den ganzen Tag nur berichtigt werde. Und darunter leidet, und das zeigen viele Forschungsergebnisse, einfach das Selbstwertgefühl. Was auch ganz wichtig ist, wenn Kinder starke Gefühlsausbrüche haben, werden Kinder in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung nicht damit allein gelassen. Das heißt, sie werden begleitet, insbesondere auch wieder bis ungefähr zum 5. Lebensjahr. Denn Kinder können bis zu diesem Alter ihre Gefühle noch nicht steuern. Ihr könnt euch das so vorstellen, das Gefühl bricht einfach aus ihnen raus. Drum habe ich auch gerne mal so dieses Bild von einem Gefühlselefanten. Ihr müsst euch vorstellen, diese Gefühle kommen ganz plötzlich beim Kind, das hat auch mit der Gehirnentwicklung zu tun, brechen aus ihm raus, und dann braucht das Kind Sicherheit, eine Person, die da ist und die das Kind nicht für diese Wut, die Traurigkeit, den Frust, die Angst, was auch immer verurteilt. Weil das ist das, was wir oft erlebt haben in unserer eigenen Kindheit. Man musste fröhlich sein, gut drauf sein, und so Sätze wie: Du brauchst jetzt überhaupt nicht wütend sein, da gibt's jetzt gar keinen Grund, so frustriert zu sein. Sowas kennst du vielleicht aus deiner eigenen Kindheit, nur genau das schadet dem Selbstwertgefühl von Kindern. Das heißt, wenn dein Kind frustriert ist, dann lass es frustriert sein, dann lass es wütend sein, dann darf es auch traurig sein. Auch unangenehme Gefühle sind in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung erlaubt, brauchen, man sagt dazu, Koregulation. Also, dass da eine erwachsene Bezugsperson ist, die sagt: du darfst jetzt traurig sein, ich bin bei dir. Oder ich helfe dir, mit dieser Wut umzugehen. Ist natürlich manchmal nicht so leicht, wenn das Kind total wütend ist, einen Wutausbruch hat zum Beispiel und dann Grenzen überschreitet. Ja, dann setze ich dem Verhalten eine Grenze. Also ich gucke, dass mein Kind mich nicht schlägt oder beißt oder was auch immer, und sage ganz klar: Stopp, ich beschütze meinen Körper, und gleichzeitig darf das Kind wütend sein. Du kannst dann zum Beispiel sagen: Komm, wir stampfen die Wut raus, oder komm, wir gehen in dein Zimmer und du darfst irgendwelche Softbälle gegen die Wand hauen, oder komm, wir atmen tief durch, oder ich nehme dich in den Arm, dann wird die Wut leichter. Das ist dann der Umgang damit. Heißt nicht, dass wir dem Kind erlauben, dass es zubeißt oder dass es schubst oder dass es haut. Da gehen wir ganz klar handelnd dazwischen und helfen dem Kind, den Körper zu kontrollieren. Also ich wiederhole: Alle Gefühle sind okay, dem Verhalten werden ganz klare Grenzen gesetzt. Und das gilt auch übrigens für ältere Kinder, denn ab einem Alter von ungefähr 5 Jahren ist es durchaus so, dass ein Kind weiß: Wenn ich A mache, kann ich B erreichen. Das heißt, es kann durchaus sein, es steht im Supermarkt und kann dann tatsächlich auch einen Gefühlsausbruch haben, einfach um zu erreichen, dass vielleicht die Mama doch die Süßigkeiten kauft. Und genau an dieser Stelle ist es auch wichtig, dass wir Kindern sagen: Schau mal, du darfst jetzt wütend sein, nur du wirst auch dadurch jetzt nichts erreichen, also dass ich dir das kaufe zum Beispiel. Ja, auch da darf man dann durchaus erkennen: Okay, das Kind möchte wirksam sein, das macht es nicht mit böser Absicht, nur auch an dieser Stelle braucht es dann manchmal Grenzen. Oder auch wenn ein Kind sich so reinsteigert, so im Schulkindalter, und so gar nicht mehr aus seinem Frust rauskommt und nur schlechte Laune hat, ist es auch zum Beispiel in dem Alter hilfreich, manchmal zu sagen: Schau mal, du darfst wütend sein, du kannst auch den ganzen Tag noch total sauer auf mich sein, das ist in Ordnung, du darfst alle Gefühle haben, oder wir machen uns heute einen schönen Tag, gehen jetzt eine Runde raus zum Fußballspielen, du hast die Wahl. Also auch dem Kind immer wieder Wege anzubieten, dann aus diesem Frust rauszukommen. Das gehört aus meiner Sicht auch zur bedürfnis- und bindungsorientierten Erziehung dazu. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wichtig ist auch bei der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, dass man immer die Entwicklung des Kindes im Blick hat. Also es gibt zum Beispiel 3 Autonomiephasen, die möchte ich euch gerne kurz einmal vorstellen. Die erste ist so mit 1,5, 2 Jahren. Da möchten Kinder einfach viele Dinge schon selber machen, sind dann ganz frustriert, weil sie auch sprachlich noch nicht so weit sind. Und das ist auch häufig dann so dieses, man sagt Terrible 2 dazu, dieses Alter, das echt herausfordernd ist, weil die Kleinen natürlich weiterkommen wollen, oft frustriert sind und viele Sachen noch nicht so klappen. Dann gibt's die 2. Autonomiephase, das ist die Wackelzahnpubertät, die ist meistens so von 5 bis 8 Jahren. In dieser Phase baut sich das Gehirn auch nochmal um, und Kinder wollen da sich extrem von ihren Eltern abgrenzen, sind gleichzeitig ganz oft überfordert mit ihren Gefühlen, weil sich im Gehirn so viel umstrukturiert. Das heißt, die Wackelzahnpubertät, nicht umsonst wackeln da die Zähne, oder es gibt sogar viele Zahnlücken, die ist einfach eine wahnsinnig herausfordernde Zeit und braucht viel Geduld von den Eltern. Es ist oft die Zeit, wo Kinder dann auch anfangen, ihre Eltern mal zu beschimpfen oder wo sie einfach ja so Stimmungsschwankungen haben, man das eigene Kind nicht wiedererkennt. Und das hilft einem einfach, wenn ihr wisst, okay, mein Kind ist gerade in der Wackelzahnpubertät, das heißt, ich brauche da noch mehr Geduld, ich darf da noch mehr an meinem Kind dran sein. Das hilft, um in einer liebevollen Haltung und auch respektvoll zu bleiben. Genau, und dann gibt's natürlich die Pubertät, die beginnt oft bei den Mädchen so ein bisschen früher, manchmal schon mit, sage ich mal, 9, bei den Jungs manchmal bis mit 10 ungefähr. Da habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge zu, wer sich auf die Pubertät gut vorbereiten will. Da habe ich gerade eine tolle Expertin auch zu Gast gehabt. Also auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Wichtig ist allerdings, diese Entwicklungsphasen im Blick zu haben. Es gibt zum Beispiel auch Phasen, in denen Kinder verstärkt Trennungsängste haben. Da sind die anhänglicher, wollen wieder im Elternbett schlafen. Auch das ist gut, einfach zu wissen, okay, es ist gerade so eine Phase, oft auch in der Wackelzahnpubertät, sind Kinder tagsüber eigentlich am liebsten bei den Freunden und abends wollen sie dann ganz viel Zuwendung, jammern vielleicht auch viel, wollen viel kuscheln und brauchen dann vielleicht am Abend noch mal mehr. Auch sowas hilft einem einfach zu verstehen, warum ist mein Kind tagsüber so und am Abend dann plötzlich so weinerlich, weil in diesem Moment das sogenannte Bindungssystem angeht und das Kind sich über dieses Verhalten versucht, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit zu erfüllen. Ja, es hilft einfach, weich mit dem Kind zu bleiben, liebevoll zu bleiben, geduldig zu bleiben. Und es fällt halt oft Menschen schwer, also manchmal auch Großeltern oder auch Vätern, weil die gerade oft in ihrer Kindheit besonders hart erzogen wurden, weil sie das als Kind selbst nicht durften. Das heißt, es triggert dich dann vielleicht, wenn dein Kind am Abend rumjammert, ja, wenn ich es jetzt mal negativ formuliere, weil man das als Kind ja selber nicht durfte. Und genau das ist total spannend, das mal selbst für sich zu reflektieren, ich durfte das als Kind nicht und drum tue ich mir gerade so schwer, das anzunehmen. Und wenn du das reflektiert hast, fällt es dir vielleicht leichter, dein Kind dann trotzdem in den Arm zu nehmen, es zu streicheln oder es vielleicht noch in den Schlaf zu begleiten, weil du einfach selber merkst, okay, das ist eigentlich mein eigenes Thema und gar nicht das Thema meines Kindes. Ein weiterer wichtiger Aspekt der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung meiner Meinung nach ist, Grenzen sind wahnsinnig wichtig. Das heißt, was ich oft erlebe, ist, dass viele, viele Eltern über Jahre hinweg ihre eigenen Grenzen komplett vernachlässigt haben und Kinder dann irgendwann anfangen zu denken, meine Mutter, mein Vater, die haben gar keine Grenzen. Das sind so richtige Bedürfniserfüllungsmaschinen. Ja, die können zu jeder Zeit immer für mich da sein. Die können sich 3 Stunden bei der Einschlafbegleitung neben mein Bett setzen. Die haben irgendwie keine Grenzen. Und genau an der Stelle wird's ein bisschen schwierig, denn so lernen Kinder natürlich nicht, dass auch andere Menschen Bedürfnisse haben. Und drum sage ich immer, ein Kind hört immer dann auf zu kämpfen oder auch sich, sage ich mal, nicht sozial verträglich zu verhalten, wenn es sich sicher fühlt. Nur sicher kann sich ein Kind nur fühlen, wenn es auch spürt, da gibt es einen Rahmen, da kann ich mich festhalten und ich weiß, meine Mama ist am Abend eben nicht mehr bereit, 2 Stunden neben mir beim Bett zu sitzen, sondern irgendwann reicht's da auch, weil sie vielleicht auch mit dem Papa noch Zeit verbringen will oder weil sie vielleicht noch was für sich machen will. Und genau sowas ist mir extrem wichtig in der Begleitung von Eltern. Drum habe ich auch so einen Mitgliederbereich, wo ich Eltern einfach stärke und wir viel darüber sprechen, welche Grenzen sind für Kinder auch in Ordnung. Wichtig ist allerdings, dass diese Grenzen natürlich auch angepasst sind. Ja, ich kann nicht von einem Baby erwarten, dass es abends alleine einschläft, weil ein Baby am Anfang einfach ganz viel Körperkontakt braucht. Und gleichzeitig kann ich mit einem Schulkind durchaus Stück für Stück liebevoll üben, dass es alleine in den Schlaf findet. Und dafür braucht es dann erstens natürlich dieses Wissen, wo steht mein Kind gerade, was kann ich erwarten? Und zweitens eben auch diese Geduld, das liebevoll schrittweise zu machen. Weil was ich schon oft erlebe, das erlebe ich übrigens auch oft bei Vätern, weil sie selber als Kind so funktionieren mussten, wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden, ist es plötzlich für die Väter total schwer zu akzeptieren, dass die Kinder nicht so funktionieren, wie sie als Kind funktionieren mussten. Das heißt, gerade so ab der Schulzeit kommen dann schon oft so Sätze wie, ja, aber jetzt in dem Alter muss mein Kind das doch mal können oder so. Und das führt natürlich dann dazu, dass das Kind zu schnell, zu sehr überfordert wird. Das heißt, wenn mir jetzt wichtig ist, dass das Kind abends alleine einschläft, braucht das natürlich erstmal Begleitung. Und gerade wenn in der Schule viel los ist, ist es auch nicht jeden Abend gleich, dann kann es durchaus sein, dass das Kind sich eben am Abend seinen Bindungstank füllt. Gerade wenn es sich tagsüber viel mit Freunden trifft, nicht so viel zu Hause ist, holen sich Kinder das oft am Abend und in der Nacht. Und wie gesagt, es braucht einerseits dieses Wissen, dass das Kind dann abends oft das Bindungssystem aktiv hat und zweitens eben auch das Wissen, dass es dann sanft und schrittweise erfolgen sollte und nicht von jetzt auf gleich so, jetzt muss mein Kind mal alt genug sein, jetzt muss es auch mal alleine einschlafen können. Das klappt so nicht in der bindungsorientierten Erziehung. Genau, das sind so die absoluten Basics. Ich habe ein paar Beispiele noch für euch, die sich jetzt tatsächlich auch auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen beziehen. Also wir beginnen jetzt mal bei einem Baby. Also ich war, wie gesagt, lange in der Bindungsforschung an der LMU in München und da ist einfach inzwischen klar, ein Baby, ein Neugeborenes, auch im ersten Lebensjahr und auch darüber hinaus, braucht ganz, ganz, ganz viel körperliche Nähe. Man kann ein Kind in diesem Alter nicht verwöhnen. Ein Baby ist auch noch nicht in der Lage, die Eltern zu manipulieren, weil es wird denen oft unterstellt, so nach dem Motto, ja, das führt dich ja jetzt hier schon mit 2 Wochen an der Nase rum. Und das ist definitiv, zeigen Forschungsergebnisse, nicht möglich. Deswegen ganz viel Nähe, ganz viel Zuwendung, Körperkontakt und eine prompte Bedürfniserfüllung ist gerade in diesem ersten und zweiten Lebensjahr sehr, sehr wichtig. Und auch ein Kleinkind braucht eben, da es noch keine Impulskontrolle hat, noch sehr wenig kontrollieren kann, unbedingt ganz viel Sicherheit, Nähe der Eltern, promptes Reagieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, die Kinder liebevoll eng zu begleiten und möglichst schnell die Bedürfnisse zu erfüllen. Und natürlich brauchen die dann auch schon ab der ersten Autonomiephase so die ersten Grenzen, dass man mal ein klares Nein ausspricht und gleichzeitig haben sie dann eben ein großes Autonomiebedürfnis und anstatt eben zu sagen, ich habe das Sagen oder das entscheide ich jetzt, ist es total hilfreich zum Beispiel eher zu sagen, du willst es gerade selber entscheiden, ich kann dir helfen. Oder anstatt das Kind zu belehren und zu schimpfen in dem Alter, ist es besser, durch Handeln zu unterbrechen. Also anstatt zu sagen, jetzt hör auf, die Gabel immer auf den Boden zu werfen oder es ist viel wichtiger, dann die Gabel zum Beispiel wegzutun, anstatt das Kind nochmal 5-mal die Gabel auf den Boden werfen zu lassen. Und was ich schon auch wichtig finde, ist, dass dann dieses Verhalten, das nicht sozial verträglich ist, unterbrochen wird. Dass man dann zum Beispiel, auch wenn ein Kind anfängt zu schubsen oder zu hauen, dass man ganz klar formuliert, was das Kind tun soll, anstatt was es nicht tun soll. Gesetzt im Fall, ein Kleinkind beißt ein anderes, sage ich nicht beißen, sondern ich sage die Zähne weg und nehme wirklich sanft den Mund des Kindes und halte den Mund weg vom Kind. Das wäre sehr schnelles Handeln, das Eingreifen und ist viel sinnvoller als 100-mal das Kind zu schimpfen oder zu belehren, weil, wie gesagt, bringt in dem Alter rein gar nichts. Gucken wir uns dann jetzt nochmal so das Alter an, so von 3 bis 6 Jahren. Da geht's ja dann schon los, so mit den Ansprüchen auch an das Kind, dass es unbedingt teilen muss oder dass es bestimmte Sachen jetzt einhalten muss. Und auch da dürfen wir immer im Blick haben, es ist einfach noch ein sehr kleines Kind mit einem sehr unreifen Gehirn. Anstatt eben dann zu sagen oder zu drohen, wenn du nicht aufräumst, gibt es Ärger, sag lieber, komm, wir räumen gemeinsam auf und guck, dass du vorlebst, wie viel Spaß auch Aufräumen machen kann, mach ein Spiel draus. Oder in dieser Phase ist es auch oft so, dass Kinder nicht so gut zuhören. Da könntest du dann statt sagen, du hörst nie auf mich oder einen Vorwurf oder du musst jetzt auf mich hören oder ich habe es dir jetzt schon 100-mal gesagt. Es ist besser, du gehst auf Augenhöhe, stellst den Kontakt zum Kind her und hilfst dem Kind, dass es mitmachen kann. Ja, du könntest ihm erst Empathie schenken, das ist eh immer so die goldene Regel. Du sagst zum Beispiel, oh, du willst hier jetzt noch zu Ende spielen, das macht gerade so viel Spaß, was spielst du hier denn gerade? Und gleichzeitig ist es dann klar, dass ihr das Haus verlasst und ihr sagt so, und jetzt gehen wir los und hier ist deine Jacke, hier sind deine Schuhe. Und auch wenn das Kind es dann doof findet, hat es davor zumindest einmal Empathie bekommen und fühlt sich gesehen und gehört. Also das heißt, du kannst auch ein weinendes Kind dann aus der Tür tragen, obwohl es noch spielen wollte. Nur wichtig ist es davor zu sehen und abzuholen. Ja, weil Frust ist für ein Kind immer leichter auszuhalten, wenn wir ihm davor Empathie geschenkt haben. Genau, gucken wir auf die etwas älteren Kinder, so Kinder von 6 bis 10 Jahren, auch wenn sie dann so aus der Wackelzahnpubertät raus sind, das ist eigentlich oft ein schönes Alter. Da ist es wirklich ganz, ganz hilfreich, Kinder auch mit in die Verantwortung zu nehmen. Da kann man dann wirklich auch Werte vermitteln mit ihnen, darüber sprechen, Perspektivübernahme lernen, zum Beispiel sagen, boah, guck mal, du hast jetzt mit deinem Freund gestritten, du hast jetzt die Meinung, was würde dein Freund denn sagen, wenn ich den fragen würde? Was hätte der denn für eine Meinung? Und schon kommt man eben ganz gut dahin, dass ein Kind lernt, aus sich heraus zu verstehen, wie geht's denn anderen Leuten eigentlich, wenn ich mich so verhalte? Und das ist der Game Changer. Wenn ein Kind wirklich aus Empathie heraus sein Verhalten verändert, Ja, und nicht, weil ich gesagt habe, du musst es jetzt und wenn du es nicht machst, dann wirst du bestraft, so wie wir es aus der eigenen Kindheit kennen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Genau. Und in diesem Alter sind Kinder übrigens auch total offen für Wertevermittlung oft. Also deswegen beobachten sie ihre Eltern in dieser Phase auch häufig. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ihr viel mit euren Kindern über eure Werte sprecht, auch das vorlebt, darüber diskutiert. Genau. Und ich möchte euch einfach durch diese Folge nochmal herzlich einladen, auch meine Folge zum Thema Leistungsbereitschaft anzuhören. Es gibt eine Folge, die verlinke ich auch in den Shownotes, wo ich nochmal intensiv darüber spreche, wie wichtig es ist, dass wir Kinder immer und immer wieder auch in die Selbstständigkeit oder ihnen in die Selbstständigkeit helfen, damit sie zu starken Persönlichkeiten werden und ihnen beibringen, dass sie ihr Leben in der Hand haben, dass sie es gestalten können, dass Leisten Spaß macht. All diese Dinge sind ganz wunderbar für die kindliche Entwicklung. Wenn du dir mehr zu diesem Thema wünschst oder jetzt noch Fragen offen sind, schreib mir das doch gerne in den Kommentaren, weil ich mache auch gerne noch eine Anschlussfolge für alle, die als vielleicht auch Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen zugehört haben. Mir war jetzt erstmal wichtig, dass ihr einen groben Überblick über das Thema bekommt. Ich freue mich auch über euer Feedback, wie gesagt, über offene Fragen, die ich dann gerne in einer weiteren Folge beantworte. Danke, dass du reingehört hast, dass wir uns vielleicht sogar zum ersten Mal kennengelernt haben, und alles, alles Gute für euch und eure Familie.